Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka.
Herzlich willkommen zu den frechen Fragen an Chefärzte. Heute bei uns zu Gast Dr. Philipp Lauten, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am Herzzentrum der Zentralklinik Bad Berka. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen, ich sag mal, so ein bisschen das halbe Jahr des Chefarzt-Daseins Revue passieren lassen. Wir wollen auch über Entwicklung in der Medizin sprechen und natürlich auch so ein bisschen herzgesunde Weihnachten. Da macht sich ja jeder mehr oder weniger Gedanken. Und vielleicht wagen wir auch einen Ausblick in das Jahr 2026. Sind Sie gut in den neuen Positionen angekommen? Ist ja jetzt schon ein halbes Jahr her.
Bin ich. Ich bin gut angekommen. Und es ging auch schneller als gedacht, muss ich sagen. Es ist tatsächlich auch mit Unterstützung von Kollegen der Prozess schneller vorangeschritten, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe gewisse Dinge nicht erwartet, dass sie so passieren. Aber alles, was bis jetzt gelaufen ist und auch was, sagen wir mal, in der Klinik sich so im Veränderungsprozess befindet, funktioniert gut und auch so erwartungsmäßig. Ich habe viel Unterstützung auch auf dem Weg hierher von meiner eigenen Familie, von meiner Frau Angela und meinen Söhnen erhalten. Dafür bin ich auch sehr dankbar und tue das auch weiterhin und glaube, dass die nächsten Jahre damit auch gut gestaltbar sind.
Was bewegt Sie fachlich besonders?
Fachlich bewegt mich besonders gerade der Bereich der Ambulantisierung. Das ist jetzt tatsächlich eher was Strukturelles als was Fachliches, aber wir haben ja in der Kardiologie zwei Themengebiete. Das ist die Herzkatheteruntersuchung, die Koronarangiographie und die Operationen von Herzschrittmachergeräten, die jetzt in den nächsten Jahren oder eigentlich schon ab 01.01.2026 vermehrt in einem ambulanten Charakter stattfinden sollen. Also weniger im stationären Bereich als letztendlich dann Patient kommt morgens, wird versorgt, geht abends, so im besten Sinne. Ja, das bewegt uns gerade so strukturell sehr und auch fachlich ist es natürlich momentan die wachsende Herzklappenmedizin, die Intensivmedizin, die wir ja auch mit betreuen hier in unserem eigenen Bereich. Wir haben ja stolz auf eine eigene internistische Intensivstation sein. Und auch da ist Wachstum und auch da ist sind Ideen da, wie man das gemeinsam weitergestalten kann.
Mhm. Ambulantisierung ist ein Thema, also die Herzkatheter to go, sage ich jetzt mal ganz. Ja. Aber Sie sind ja auch viel in Gremien unterwegs. Mhm. Es passiert sehr, sehr viel auch im kardiologischen Bereich. Wovon können denn Ihrer Ansicht nach Patienten so in den nächsten Jahren am meisten profitieren?
Das sind mehrere Bereiche, von denen sie profitieren können. Der eine Bereich ist sicherlich, was in unserem Land ja prinzipiell noch ein großes Thema ist, ist die Digitalisierung. Also dieser beschleunigte Prozess, in ein Krankenhaus zu kommen, Arztkontakt herzustellen, Befunde digital weitergeben zu können an andere behandelnde Mediziner oder auch Pflegedienste. Das sind Themen, die, glaube ich, wenn sie dann wirklich mal da sein sollen, wo sie auch funktionieren, durchaus den Patienten zugutekommen können. Das Thema künstliche Intelligenz ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wie es überall spannend ist momentan. Gerade in den Bereichen der Bildgebung, die nicht invasiv stattfindet, computergestützte Bildgebung. Ich denke da an die CT- und MRT-Untersuchungen zum Beispiel, aber auch EKG-Auswertungen, bestimmte Auswertungen zum Beispiel auf Intensivstationen beim invasiven Blutdruck messen. Das sind alles Dinge, wovon der Patient in seiner Behandlung und gemeinsam mit uns dann durch profitieren kann, da bin ich mir sicher.
Weil die Diagnostik genauer ist.
Ja, die Diagnostik ist genauer, sie ist schneller, sie ist reproduzierbarer und es gibt ja, das hört man ja auch immer wieder, auch zum Beispiel gerade im Bereich der Radiologie Vergleiche, wo man sagt, das hat der Computer diagnostiziert, das hat der erfahrene Radiologe diagnostiziert, das Ähnliches gibt es ja in der Kardiologie auch und das ist ein ganz spannendes Feld, auch besonders in dem Bereich Fachkräftemangel, Demografie, mehr Kranke, weniger Arbeitende, das sind alles Themen, die uns, glaube ich, in den nächsten 10 Jahren in der Medizin, wahrscheinlich schon in den nächsten 5 Jahren in der Medizin deutlich beschäftigen werden.
Aber da guckt dann immer noch ein Arzt drauf oder kontrolliert die KI dann?
Nein, wir sind natürlich, ich glaube, dass ein gesundes Bauchgefühl und ein Repertoire an Erfahrung ersetzt tatsächlich hoffentlich auch in Zukunft nicht, wird nicht durch die KI ersetzt, sondern ist ein Add-on, ist ein nützliches Add-on, was uns die Arbeit deutlich erleichtern soll. Ich sehe viele meiner Assistenzärzte, die ja angetreten sind, um Medizin zu machen, lange vor irgendwelchen Computern sitzen und lange Briefe zusammenbasteln. Das sind alles Punkte, die kann man deutlich besser machen. Und dafür möchte ich auch KI im Krankenhaus haben, nicht nur für den Patienten, sondern auch für das Personal. Und natürlich müssen wir es kontrollieren. Und natürlich ist es am Ende wahrscheinlich wie beim Flugzeugflug auch. Das wird vom Computer geflogen. Aber wenn es dann doch kritisch wird, greift der Mensch ein. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Es darf bei uns nicht kritisch werden. Es soll nie dazu kommen, dass es kritisch wird aufgrund solcher Dinge. Und wir sollten es kontrollieren, da bin ich sicher. Mhm.
Ja. Die Menschen werden immer älter. Werden auch die Herzpatienten im Durchschnitt älter oder sind nur die Behandlungsmöglichkeiten auch im hohen Alter quasi besser? Man hört ja immer davon, die Leute auch, gerade jüngere Leute, leben nicht unbedingt gesünder und werden dadurch, ich sag mal, auch häufig quasi ein Fall für einen Kardiologen.
Ja, die Herzpatienten werden natürlich älter. Die älteren Patienten sind oft aber auch komplexer, bringen am Organ Herz, was ja ein sehr spannendes Organ ist, viele Erkrankungen oder einige Erkrankungen mit, die sich dann auch systemisch im Körper letztendlich auf ihrem Körper auswirken. Trotzdem ist Herzmedizin nicht immer die Medizin des alten Menschen, sondern wir sehen durchaus auch viele Junge, die, wie du auch schon sagst, herzkrank sind, die genetisch vielleicht auch vorbelastet herzkrank sind, die aber natürlich selber mit ihrem Körper und ihrer Gesundheit vielleicht durch Risikofaktoren, Rauchen, wenig Bewegung, vielleicht auch Blutzuckererhöhung, hoher Blutdruck, schlecht mit ihrem Körper umgehen und natürlich dann auch früher aussehen wie 80, wenn sie 40 sind. Und wir sehen schon auch gerade im Herzinfarktbereich Menschen, die unter 60 sind und schwer kranke Herzkranzgefäße haben oder halt einen so schwer eingestellten oder schlecht eingestellten Blutdruck, dass sie tatsächlich jetzt schon Folgeschäden auch im Herzen haben. Mhm. Ja. Das heißt, es wird sich immer so in den älteren Bereich natürlich fokussieren. Aber was wir natürlich erreichen wollen, ist durch Prävention, also Vorbeugung, dass wir tatsächlich erst den Menschen sehen, wenn er alt ist. Mhm. Am besten Fall gar nicht. Aber schlimm wäre es natürlich, einen schwerkranken 40-Jährigen vor sich liegen zu haben.
Mhm. Wir hatten neulich das Thema quasi als Frage formuliert, schlagen Frauenherzen anders? Auch Frauen sind Herzpatientin. Wie sind die Erfahrungen da in der Kardiologie? Werden die anders behandelt, anders diagnostiziert? Werden sie später diagnostiziert?
Die werden später diagnostiziert. Frauen kommen tatsächlich später ins Krankenhaus mit Beschwerden, kommen mit einem anderen Beschwerdebild, Stichwort Herzinfarkt, Stichwort Herzschwäche, also Herzinsuffizienz, kommen später ins Krankenhaus, sind dann in meiner Wahrnehmung aber auch die besseren Patienten in Anführungsstrichen, nicht weil sie einfacher zu behandeln sind, sondern weil sie therapietreuer sind. Mhm. Also sie setzen das, was wir empfehlen und was wir auch für gut und richtig halten, aus meiner Sicht therapietreuer um und können auch nach meiner Erfahrung besser ihre eigenen Risikofaktoren in den Griff bekommen. Ja, das ist eine Wahrnehmung, vielleicht stimmt die nicht, aber ich habe schon den Eindruck, dass das jetzt nicht nur eine Bad Berka-Wahrnehmung ist, sondern auch vielleicht auch national ein Thema ist. Und wir wissen natürlich, dass Frauen sind kleiner als Männer, haben aber auch andere Anatomien, wenn man sie zum Beispiel in der Herzklappe versorgt. Das muss man immer in die Planung mit berücksichtigen und auch manche Diskussionen gemeinsam mit den Herzchirurgen bei uns finden halt auch statt, weil wir eine Frau vor uns haben, die in beide Richtungen, sowohl mit einem Katheter vielleicht, als auch mit einer Operation gut versorgt werden können. Und da muss man bei Frauen manchmal nochmal zweimal hinschauen, um zu sagen, das ist jetzt die richtige Versorgungsstrategie.
Welche typischen Symptome haben Frauen bei dem Herzinfarkt?
Na, die klassischen kennen wir alle. Ja. Die Brustschmerzen, Ausstrahlung in Hals, in Arm, unter Belastung, Luftnot, aber Stichwort Luftnot, das ist eines der häufigeren Kriterien bei Frauen. Wir sagen dazu ja äquivalent zu dieser Angina pectoris. Mhm. und Leistungsschwäche, Müdigkeit. Es ist ein bisschen variiert. Der akute Herzinfarkt kommt eigentlich bei vielen Patienten, Patientinnen gleich daher, aber so die Herzschwäche oder auch die klassische Herz-Kranzgefäßerkrankung kann bei Frauen deutlich variieren, aber oft halt mit Luftnot und Abgeschlagenheit.
Okay. Also Oberbauchschmerzen oder
dann können auch ja, vorkommen, sind aber jetzt nicht unbedingt frauenspezifisch zu sehen.
Und Sie walken dann auch jeden Tag eine halbe Stunde wahrscheinlich?
Ich?
Nein, die Frauen.
So. Naja, ich sehe ja leider nicht, was dann im wirklichen Leben passiert bei denen. Aber man hat den Eindruck, dass sie sich eher der Gefahr bewusst sind, die da in ihnen schlummert, wenn sie es nicht tun.
Genau, weniger Schweine braten.
Schweinefleisch, genau, Rauchen, Bewegungsmangel. Das ist jetzt, natürlich sehen wir auch viele Frauen, wo es nicht so ist. Das ist klar, aber meiner Wahrnehmung sind sie verständiger, was das angeht. Oder vielleicht auch ängstlicher und sagen, ja, das muss ich jetzt so machen, weil das scheint.
Weil ich muss ja dann den Mann pflegen, genau, der die Beschwerden hat. Ja. Gut. Wir hatten schon über KI gesprochen. Gibt's dann später dieses neue Photonen-CT mit, ich sag mal, noch einer sehr diffizileren Bildgebung auch eine große Rolle für Herzpatienten?
Das Photonen-CT ist für uns extrem wertvoll geworden. Es ist für jede Art der Intervention, aber auch mittlerweile im herzchirurgischen Bereich für jede Art der Operation ein sehr wichtiges Planungstool, ein Werkzeug, mit dem wir gut vorhersagen können, wo müssen wir hingehen, wie müssen wir vielleicht auch in den Körper kommen, über welches Gefäß müssen wir das machen, auf welche Zusatzuntersuchung kann man verzichten, was muss man vielleicht noch oben drauf machen. Also, langer Rede, kurzer Sinn, auf das Photonen-CT an sich, von seiner Qualität auf das CT überhaupt, kann man in der modernen Herzmedizin nicht verzichten. Momentan ist es tatsächlich noch so, dass natürlich die Auswertesoftware viel für uns tut. Sie erleichtert uns das Auswerten, sie erleichtert uns die Gesamtplanung, aber schlussendlich sitzt doch immer noch ein Mensch dahinter und überprüft das nochmal und sagt, das ist richtig, das ist doch eher die Idee, es andersrum zu machen, weil da kommt die Erfahrung dann oben drauf, was ja für die oberste Prämisse Patientensicherheit und Behandlungsqualität eine große, große Rolle spielt, wenn man solche Geräte benutzt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass in einem Standardpatienten, der eine einfache Anatomie zum Beispiel mitbringt, perspektivisch, das Planen mit KI deutlich einfacher geht. Machen muss es dann doch irgendwie der Mensch. Bis jetzt, aber auch hier reden wir ja schon von Robotik. Wir reden ja von Robotik nicht nur in der Chirurgie, sondern es gibt auch die ersten Roboter, die Herzkatheteruntersuchungen machen und die auch Stentversorgungen machen. Durch diese Projekte gibt es. Ob die jemals zum Fliegen kommen, weiß ich nicht, aber das haben wir ja auch damals gedacht, als die Chirurgen angefangen haben, den Brustkorb oder Lungenkrebs mit einem Roboter zu behandeln. Ich bin gespannt. Wichtig ist für uns immer zu sagen, wir müssen ja aber auch Kollegen ausbilden. Wir müssen ja jemandem zeigen, wie es geht, wie es händisch geht und wie man mit der Hand und mit dem Kopf letztendlich diesen Patienten jetzt versorgt. Ich kann nicht in die Zukunft der nächsten 40, 50 Jahre schauen, aber da wird viel passieren. Ob es ganz ohne Mensch immer und Erfahrung geht, wage ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, eher zu bezweifeln.
Ist ja auch alles vom Strom abhängig. Also man sollte durchaus auch mit einem Stethoskop umgehen können oder einen Puls messen können.
Genau, das haben wir ja auch. Wir haben ja teilweise, wir können ja gerade eine Geräteerweiterung nicht machen, weil uns einfach Strom fehlt.
Ja.
Ganz banal. Also nicht der Strom an sich, der nach Bad Berka fließt, sondern uns fehlt einfach eine starke Leitung dahin oder
genau.
Energiekästen,
Starkstrom.
Starkstromkästen, genau.
Genau, ja. Die Leute werden immer älter, haben wir vorhin schon gesagt, und bereits 2050 werden 40% der Menschen in Deutschland älter als 60 sein.
Ja.
Damit haben auch immer mehr Leute Herzprobleme. So wie sich die Kardiologie oder generell die Medizin in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt hat, könnte man ja die wunderbare These aufstellen, dass es dann in diesen 25 Jahren quasi Lösungen für alles und jeden gibt. Könnte das so sein? Oder sind quasi irgendwann die Grenzen erreicht, wo man der Natur quasi das Schnippchen schlägt?
Du meinst, dass man eine Unsterblichkeit produziert?
Ja, genau.
Ja, das, was in den letzten 30 Jahren in der Medizin passiert ist, ist extrem beeindruckend, super beeindruckend. Auch in welche Richtung sich die Therapie bei den Menschen entwickelt hat und wie sinnstiftend sie auch ist. Das ist ja auch das, was du sagst, die Menschen werden ja nicht ohne Grund so alt, nicht nur, weil wir eine funktionierende Kanalisation und ein Händewaschbecken haben und saubere Lebensmittel, sondern auch, weil die Medizin ihren Beitrag dazu leistet. Am Ende behandeln wir auch 93-Jährige und auch 96-Jährige mit Herzklappen, wo wir sagen, okay, das passt. Der kommt mit seinen Urenkeln, ist er unterwegs, er will noch viel erleben und er ist auch so rüstig, dass er eigentlich jetzt wie ein 76er-Jähriger wirkt. Aber es gibt ja auch das Gegenteil. Deswegen ist es, glaube ich, es wird nie so sein, dass wir eine Art Unsterblichkeit produzieren können, weil der Körper und die Natur ja altert. Mhm. Prinzipiell, das Herz ist ein Organ, da gehört ja vieles andere noch mit dazu. Aber ich glaube schon, dass wir wahrscheinlich die Altersgrenze nach oben drücken können, die Sterblichkeitsgrenze, den Durchschnitt. Wie jetzt ist das, glaube ich, bei Männern bei 79, bei Frauen bei 82, ich weiß es nicht ganz genau, so in dieser Range liegt das ja. Aber ich glaube, dass wir das weiter nach oben drücken können. Ja, natürlich kommt dann irgendwann die Diskussion, ob man nicht mit 70 in Rente gehen, wenn man 95 wird im Schnitt, aber das wird uns wahrscheinlich auch nicht treffen, aber die Menschen werden älter werden.
Ja.
Und das ist ja auch schön so. Ich finde das gut. Ich finde diese Idee gut, mit 66 zu sagen, jetzt habe ich nochmal 20 Jahre und die habe ich wahrscheinlich 10 oder 15 Jahre richtig gut. Mhm. Da geht's mir richtig gut und kann das Leben genießen.
Nun ist es ja so, dass man eben dann das Leben genießen kann, wenn man auch ein bisschen in die Zukunft investiert hat. Das heißt also, man bewegt sich gerne und so weiter und so fort. Es machen immer weniger, also dieses Medikament ohne Nebenwirkung. Gerade auch in der Weihnachtszeit merken wir immer, also die Menschheit ist schon auf Genuss programmiert, alles in allem. Und natürlich nimmt man nicht zwischen Weihnachten und Silvester, sondern zwischen Silvester und Weihnachten zu. Welche Rolle spielt denn auch die psychische Verfasstheit quasi in Heilungsprozessen, in dem, was wir ein gesundes Leben nennen? Also auch gerade dann, wenn es um Therapie geht.
Es ist wichtig, eine eigene Stabilität zu haben und zu erkennen, was für einen selber wichtig ist und vielleicht auch eine gewisse Form von Wertschätzung seinem Körper gegenüber selber zu haben. Den haben viele, glaube ich, nicht. Oder es entwickelt sich erst, wenn es zu spät ist oder wenn Dinge mal teilweise nicht mehr umkehrbar sind. Eine stabile Familie gehört definitiv dazu. Menschen, die das mit unterstützen, aber auch eine überzeugende innere Überzeugung, dass das, was ich jetzt ändern kann, auch mir noch hilft. Ich kann auch nach 20 Jahren aufhören mit Rauchen. Und ich kann auch mal nach 20 Jahren anfangen, ins Fitnessstudio zu gehen, wenn ich es vorher nicht gemacht habe. Warum nicht? Ich muss ja nicht so tun, als ist mit 60 das Ding Schluss und das muss ich jetzt schicksalhaft auf dem Sofa hinnehmen. Und das, was ich gerade sehe, ist, wenn ich auch meinen 18-jährigen Sohn sehe oder auch in Social Media unterwegs bin, sehe oder auch selber im Fitnessstudio bin, wie viele junge Leute da plötzlich aktiv sind und auch Jugendliche plötzlich anfangen, auf ihren Körper zu achten und vielleicht manchmal auch übertreiben, aber prinzipiell schon, man merkt, da ist ein anderes, da ist ein Bewusstsein da. Das ist vielleicht auch eine Leistung von Social Media, zu sagen, tut was für euch, stärkt euch, arbeitet an eurem Körper, bleibt gesund und bleibt auch körperlich und geistig gesund. Das ist, glaube ich, schon besser geworden. Das ist mein Eindruck momentan.
Mhm. Ja. Obwohl jetzt nicht jeder aussehen kann wie der Hulk wahrscheinlich. Nein. Da spielt ja auch Genetik eine gewisse Rolle. Ja. Ja, junge Leute beschäftigen sich damit, mit teils auch merkwürdigen Folgen, wenn dann diese Eiweißpulver kursieren. Auch mit allen schrecklichen Folgen, die ein erhöhter Konsum mit sich bringt. Aber Patienten sind ja heute wesentlich besser informiert. Haben Sie auch den Eindruck, dass, schon so eine vorgegoogelte Meinung dann mit Ihnen diskutiert wird? Und gefällt Ihnen das oder nicht so?
Also
wir rutschen immer so ein bisschen vom Du ins Sie. Also wir machen das jetzt, wir machen jetzt mit Du weiter. Gut. Also gefällt dir das?
Ich prinzipiell mag ich den aufgeklärten Patienten sehr, weil das kommt dann auch wieder in dieses Thema Prävention und Verständnis der Erkrankung. Ich erlebe es tatsächlich seltener, dass jemand schlauermeierisch daherkommt, dass er einem schon sagt, was er hat und dass er jetzt weiß, was ich tun muss. Das fällt mir auch immer schwer, dann nett zu lächeln dabei, aber das erlebt man, finde ich, sehr selten. Die Aufklärung finde ich gut. Die Aufklärung, die Google macht, ist wahrscheinlich nicht die richtige. Die Aufklärung, die KI kann, ist übertrieben. Wichtig ist, dass jemand sich in unsere Hände begibt, weil er uns vertraut. Und weil er sagt, ich gehe jetzt zu dem Lauten und ich gehe jetzt zu X oder Y und sagt, das mache ich, weil ich ihm jetzt vertraue und weil ich seiner Expertise vertraue und weil ich dem Team vertraue, es richtig und gut zu machen. Und dann kann man das sicherlich als Erweiterung für das Krankheitsverständnis ganz gut benutzen.
Ja, ja, also immer schön, ja, auch informiert bleiben und gegebenenfalls kann man ja auch dem Blödsinn klarstellen, den es so gibt. Ja, dann bleibt mir nur noch, mich zu bedanken. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Sie können sich alles auch noch mal anschauen. Wir haben ganz viele Sondereditionen dieses Jahr aufgezeichnet. Ebenso auch die Aufzeichnung der frechen Fragen unserer Veranstaltungsreihe im Haus Dachau-Rüden. Alles das finden Sie auf www.zentralklinik.de.